jungen Leute. Ich denke, euch geht's wie mir. Wenn man Tora Friedmann gehört hat, hat man viel zum Nachdenken. Und die Geschichte ist jetzt so, also mein Vorschlag ist, dass wir Tora zu Wort kommen lassen, beziehungsweise ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Diskussionsbedarf habt. Ich bin hier nur Staffage. Ich bin sozusagen der vortragende Vizepräsident, der Julia Klöckner vertritt. Werde nachher auch wieder die Sitzung leiten, aber ich glaube, an einem Tag wie heute ist es wichtiger, dass ihr ins Gespräch kommt mit der Person, von der wir heute sehr eindrucksvoll hören konnten, wie ein Leben ist. Und ich sage mal, was mir unter die Haut gegangen ist, diese Geschichte, als Tova erzählt, dass ihre Mutter mit ihr als Fünfjährige übt, wie man überlebt. Da habe ich überlegt, was ich meinen Kindern erzählt habe, als sie fünf waren. Es war deutlich was anderes. Und man möchte eigentlich niemals erleben, dass man einem fünfjährigen Kind erzählt, guck nach unten, guck niemand an, fall nicht auf, sei unsichtbar. Eigentlich möchte man ja, dass das Kind sichtbar ist. Eigentlich möchte man, dass Kinder miteinander spielen. Und diese Geschichte von Tova zu hören, dass der Raum leer ist und dass alles um sie herum still ist. Und die Erkenntnis, die anderen Menschen sind weg. Da ist niemand mehr. Und sie glaubt bis zum Schluss, das einzigste jüdische Kind überhaupt noch zu sein, das auf der Welt ist. Weil wie soll sie es überprüfen, wo sie lebt, mit wem sie lebt? Da, wo wir ganz normal, wir alle, jeder von uns rausgehen kann, Nachbarn angucken kann, das Dorf verlassen kann, ins nächste Ort oder zur nächsten Stadt fährt. Alles das ist mir vorhin durch den Kopf gegangen. Und deswegen, liebe Tova Friedmann, vielen, vielen Dank für das, was wir heute hören konnten. Ich will noch eine persönliche Anmerkung machen. Tova beschreibt an einer Stelle den Rauch, der aus dem Ofen kommt und der Gestank, der in Birkenau ist, wenn man durch das Eisenbahntor reinkommt und auf der Rampe steht. Der Rauch kommt aus einem Ofen, ist ein Verbrennungsofen. Dieser Verbrennungsofen ist aus Erfurt. Erfurt ist meine Heimatstadt. Also die Verbrennungsöfen von Auschwitz, die gesamte Technik von Auschwitz kommt aus der Stadt, in der ich der Abgeordnete bin, in dem die Bürger mich hierher geschickt haben als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Und für mich ist diese Geschichte von Topf und Söhne und von Auschwitz, das ging mir vorhin unter die Haut, dann zu hören, was ein fünfjähriges Kind sieht. Und ich habe die Briefe und die Bilder der Techniker von Auschwitz vor meinem Auge, die immer auf ihrem Briefkopf stand, immer gerne für sie im Dienst. Und die Verbrennungsöfen von Auschwitz sind heute noch im deutschen Patentamt mit einer Patentnummer eingetragen. Das heißt, sie gelten immer noch als eine Ingenieurleistung, eine deutsche Ingenieurleistung, eine Meisterleistung. Und in der Beschreibung dieser Öfen steht drin, wie man fünf Körper dort in den Ofen steckt und wie viel Kilojoule Energie man braucht, um diese Körper zu verbrennen und wie man es optimiert, dass man möglichst noch drei Körper weiter reinstecken kann, um weniger Energie zu verbrauchen. Das ist der Gestank, von dem Tova vorhin gesprochen hat. Und deswegen ist das für mich so eine sehr, sehr persönlich unter die Haut gehende Geschichte heute zu hören, was ein Mensch erzählt, der das alles erlebt hat. Und nicht nur wie ich, der es nur theoretisch kenne, oft da bin, es oft sehe, aber eben, ich habe es nicht erlebt. Und der es erlebt hat, hat was ganz anderes erlebt, wie alles das, was wir als Nicht-Betroffene sehen. So, jetzt frage ich mal, sind wir...
Ja, wenn ich vielleicht kurz ergänzen darf. Wir hatten hier gerade noch ein kleines technisches Problem mit der Übersetzung ins Englische. Das konnte jetzt gelöst werden. Sie verstehen mich jetzt. Sie hören jetzt die Übersetzung. Ja? Okay. Erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Ramelow, für Ihre einführenden Worte. ich wollte gerne die Gelegenheit auch noch ergreifen zu Beginn. Wir hatten uns ja gestern schon getroffen, da haben Sie die Gruppe der Jugendbegegnung schon kennengelernt. Aber Frau Friedman und Herr Goodman, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt auch noch mit unserer Gruppe zu sprechen. Und ich wollte Ihnen ganz kurz vorstellen, was wir die letzten Tage gemacht haben und wer die Gruppe ist, mit der Sie hier sprechen. Ja. Und zwar, die Jugendbegegnung ist eine gute Tradition des Hauses. Sie findet schon seit 1997 statt und jedes Jahr aus Anlass des Gedenktages, der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, lädt der Bundestag bis zu 80 junge Menschen ein, die zum Teil auch schon sehr engagiert sind, die zum Beispiel einen Freiwilligendienst machen in einer KZ-Gedenkstätte oder sich in Stiftungen oder Projekten gegen Rassismus und gegen Antisemitismus engagieren. Und mit dieser Gruppe beschäftigen wir uns immer mit einem bestimmten Thema, mit einem Schwerpunkt zur Geschichte des Nationalsozialismus. Und in diesem Jahr, die Präsidentin hat es auch in ihrer Rede kurz erwähnt, haben wir uns vor allem mit dem Schicksal von Frauen und Kindern in der NS-Zeit auseinandergesetzt. Und wir haben die Mahn- und Gedenkstätte des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück besucht, haben uns dort 2 Tage lang intensiv mit der Geschichte auch auseinandergesetzt. Wir haben auch über die Traumatisierung von Kindern gesprochen, die den Holocaust überlebt haben und auch ihre Schwierigkeiten des Weiterlebens oder Sprache zu finden für das, was sie erlebt haben. In Berlin hier haben wir das Jüdische Museum besucht. Dort wird zum Beispiel gerade eine Ausstellung gezeigt zum Audioarchiv von Claude Lanzmanns Film Shoah. Und wir haben auch ein Dokumentationszentrum zu NS-Zwangsarbeit besucht hier in Berlin. Dort haben wir gestern zum Beispiel auch mit Vizepräsident Ramelow schon einmal gesprochen. Und wir haben uns auch zu den Darstellungsformen von Holocaust und Geschichte in den sozialen Medien ausgetauscht. Und wir wissen, dass Sie dort sehr aktiv sind, dass Sie auf TikTok Ihre Geschichte erzählen und haben eben darüber gesprochen, was man damit erreichen kann, aber wo auch die Gefahren sind, in den sozialen Medien darüber zu berichten. Ja, wir haben das uns jetzt so vorgestellt, die Gruppe, sie kommen aus ganz Deutschland, zum Teil auch aus europäischen Nachbarländern, einzelne. Und wir haben Fragen vorbereitet, die wir gerne mit Ihnen, dem Podium, diskutieren möchten, wenn das für Sie so in Ordnung ist. Wir haben ungefähr jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Aber wenn es Ihnen zu viel wird oder wenn Sie was nicht verstehen, dann sagen Sie gerne Bescheid, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Ja? Okay. Aber vielleicht möchten Sie zu Beginn auch noch etwas sagen an die Gruppe. Ich denke, Herr Ramelow hat es schon zu Recht gesagt, wir stehen immer noch sehr unter dem Eindruck dieser wirklich sehr bewegenden Gedenkstunde. Und haben gerade auf dem Weg hierher auch schon Gespräche geführt, wie sehr uns Ihr Bericht auch und Ihre mahnenden Worte auch berührt haben. Ich möchte gerne das Wort an Sie weitergeben, um kurz etwas zur Gruppe zu sagen. Nein, das haben wir schon gehört. Einfach, also Sie müssen auch nichts sagen. Wir können auch gleich damit beginnen, Fragen zu stellen. Sie können auch eine Frage stellen.
Were they listening to my speech?
Ja.
So I heard, they heard everything.
Ja.
I need questions.
Okay, dann machen wir es so.
Start my story, ja. When they know it.
Okay, das ist verständlich, ja.
I speak English, so you know what I'm saying.
Yeah.
I don't want to repeat. I will speak very carefully.
Okay? Ja, ich spreche ganz langsam. Denn mit der Übersetzung, naja, wer weiß, ob das funktioniert. Also, ich spreche langsam und versuche auch ein kleines bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Und bitte stellen Sie Fragen, denn Sie haben ja meine Geschichte gehört. Ich muss sie nicht wiederholen. Ich möchte Sie hier nicht langweilen. Also, möchte irgendjemand eine Frage stellen? Irgendetwas, das Sie interessiert?
So, hello, I'm Viola.
Ja, hallo, ich bin Viola, ich komme aus Frankreich, von der Shoah-Gedenkstätte, Shoah-Memorial. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie im Austausch stehen mit anderen Überlebenden und ob es leichter ist, ihre Geschichte anderen Überlebenden zu erzählen als anderen Menschen. Eine sehr gute Frage. Überlebende unterhalten sich gerne mit anderen Überlebenden, denn egal, was ich sage, sie werden es nie wirklich verstehen. Was auch immer Sie hören, es war in Wahrheit 100-mal schlimmer. Also es ist wirklich hart. Aber es ist ganz interessant. Ich treffe nicht viele Überlebende aus anderen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel, aber ich lese darüber, denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und ich interessiere mich für das Gesamtbild, denn ich war ja ein Kind, ich wusste nicht viel, ich kannte nur meine eigene Welt. Also finde ich es gut und würde mich freuen, auch mehr zu erfahren über das, was in Paris ist, diese Gedenkstätte in Paris. Also ja, das würde mich interessieren, da mehr darüber zu erfahren. Wir unterhalten uns gerne mit anderen Überlebenden. Meine Eltern haben sich nur mit Überlebenden darüber unterhalten, mit niemandem anders, denn niemand anders konnte es verstehen. Das ist deswegen eine sehr gute Frage. Haben Sie mich alle verstanden? Können Sie verstehen, wenn ich rede? Das ist toll. Wissen Sie, Amerikaner sprechen nur eine Sprache, Englisch, und manchmal nicht mal sehr gutes Englisch. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt, dass Sie so gut Englisch sprechen.
Hi, my name is Jette. I'm from the.
Hallo, ich heiße Jette. Ich komme vom von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg. Und in Ihrer sehr bewegenden Rede, vielen Dank dafür, haben Sie gesagt, dass Sie jetzt das erste Jahr wieder in Deutschland sind. Und ich wollte Sie fragen, was war Ihre erste positive Erfahrung hier in Deutschland?
My first experience was to go to Bonn.
Meine erste Erfahrung, das war in Bonn. Ich war in Bonn und ich hatte wirklich Angst. Das war dieses Jahr, Anfang des Jahres. Nein, letztes Jahr. Also ungefähr ein Jahr her. Und ich habe mich gefragt, oh nein, wie kann ich nur die deutsche Sprache wieder hören? Und mein Bild, meine Sichtweise als Kind, denn ich habe das ja als Kind zuletzt wahrgenommen. Ich dachte, überall in Deutschland laufen diese riesigen deutschen Schäferhunde rum. Und ich hatte wirklich Angst. Aber ich habe keine gesehen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber das Wunderbarste in Bonn war, da gibt es ein Museum, ein Holocaust-Museum. Und ich bin dort sehr gut behandelt worden und ich habe ein Geschenk bekommen. Das Geschenk war, ich durfte ins Beethoven-Museum. Das wurde für mich geöffnet. Alle Klassikliebhaber lieben Beethoven. Ich liebe Beethoven. Und die waren dort so nett zu mir. Ich glaube, ich habe in Deutschland den besten Empfang bekommen, den ich jemals bekommen habe. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken.
Das war eine weitere Frage.
Uh, Hi, I'm Nicholas.
Nicholas ist mein Name. Ich arbeite beim Zentrum des Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Wie Ihr Enkel sind auch meine Vorfahren in die USA emigriert, jüdische Vorfahren. Meine Frage wäre, wie war das damals, als Sie das erste Mal nach New York gekommen sind? Und Sie sagten es ja selber, Sie hatten nur mit Überlebenden gesprochen. Wie hat man Sie in der existierenden jüdischen Gemeinde empfangen?
You have to answer.
What was your experience? Coming into the U.S. for the first time?
Interesting.
Interessant. Nicht so gut aufgenommen wie hier. Das meine ich ernst. Damals, als ich 12 Jahre alt war, konnte ich kein Englisch. Niemand wollte die Nummer auf meinem Arm sehen. Niemand wollte davon auch nur hören und wissen Sie was? Wisst ihr was? Damals hörte ich vom Lehrer das Gleiche wie von der Person, die mir die Tätowierung tätowiert hat. Denn die Tätowiererin damals sagte, ich mache dir extra eine kleine Nummer drauf. Wenn du dann überlebst, dann nimmst du eine Bluse, ein Hemd mit langem Ärmel, damit man diese Zahl nicht sieht. Und genau das hat man mir dann in der Schule gesagt, noch in der 7. Klasse. Die Lehrerin sagte, zieh doch was Langärmliches an, damit man die Nummer nicht sieht. 30 Jahre lang wollte ich nicht darüber sprechen. Niemand wollte hören, was ich zu berichten habe. Und die ersten Überlebenden oder die Überlebenden, die zuerst im Land ankamen, hatten riesen Angst, überhaupt darüber zu sprechen. Sie hatten Angst, zuzugeben, was ihnen geschehen ist. Sie haben es verdrängt, sie haben versucht zu vergessen. Insofern bin ich sehr erfreut, hier zu sehen, wie viel Sie gelernt haben. Ihr alle auch wisst über den Holocaust, deutlich besser als in Amerika, muss ich sagen.
Danke. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich habe eine Frage. Ihr wart gestern Abend mit bei der Ausstellungseröffnung. Ihr habt das Gleiche gehört, was Tova Friedman jetzt sagt. Die Bundestagsabgeordneten, die hier Abgeordnete waren, haben alle geschwiegen. Man hat in der Zeit, egal wo man war, ob man in Amerika war, oder ich habe viele Freunde in Israel, ich habe in meinem Leben sehr viele Überlebende kennengelernt und begleitet, und es ist immer die gleiche Geschichte. Zu Hause wurde nicht darüber geredet. Und ich habe eine persönliche Erlebnis gehabt, wo ein Überlebender mit meinen Kindern geredet hat. Und wir sind zu ihm nach Split, nach Kroatien gefahren. Und auf einmal spricht mich sein Sohn an, warum meine Kinder mehr über ihren Vater wissen wie er. Das ist eine immer wiederkehrende Geschichte, dass die Traumatisierung bei den Opfern und den Überlebenden eine derartige Blockade auslösen. Eine Mischung aus Scham und Verarbeitung und eben einer Umgebung, die es nicht hören will. Und daraus entsteht dann irgendwann erst die Kraft zu sagen, man muss es überwinden. Deswegen hat die Präsidentin gestern Abend ja auch gesagt, die Bundestagsabgeordneten, die als Jüdinnen und Juden ihr Bundestagsabgeordnete waren, mussten die doppelte Kraft aufwenden. Sie mussten das eine verarbeiten, dass sie überlebt haben, mussten ertragen, dass die Täter nebendran saßen und dass niemand reden wollte. Deswegen war die Ausstellung gestern für mich genauso wichtig und genauso bewegend wie eben heute die Lebensgeschichte von Tova Friedman.
Danke. Ja, auf beiden Seiten, bei den Opfern und den Tätern, war das Schweigen erstmal bestimmend und die Auseinandersetzung oder die Sprache über das Erlebte zu sprechen kam viel später. Gibt es noch weitere Fragen?
Hallo, mein Name ist Alina. Ich arbeite in der NS-Euthanasie-Gedenkstätte Hadamar. Und ich habe eine Frage an Sie, Frau Friedman, als auch an Ihren Enkel, Herr Goodman. Ist eine eher aktuelle Frage, die sich an die heutige Gesellschaft richtet. In unserer Gesellschaft treiben die Meinungen immer mehr auseinander, dadurch entsteht Ausgrenzung. Und ich möchte Sie fragen, was Sie persönlich denken, welche Eigenschaften braucht die heutige Gesellschaft für ein besseres Miteinander?
You want to answer or should I want to go first? You want to? I want a beautiful question.
Eine sehr schöne Frage.
Last summer.
Im vergangenen Sommer, vor 6 Monaten also, war ich in Dachau. Dachau veranstaltet einmal im Jahr ein Informationsprogramm für junge Menschen, so alt wie ihr alle, und die aus der ganzen Welt nach Dachau kommen. Sie kommen dort zusammen, sie sprechen über den Holocaust. Vertreter aus Asien, Afrika, sehr viele aus Russland, aus Frankreich, aus Italien. Alle haben sich Englisch miteinander ausgetauscht. Und das waren ganze Schulklassen, sehr viele von denen. Und das Ziel bestand darin, dass Vertreterinnen und Vertreter ganz unterschiedlicher kultureller Hintergründe, Chinesen beispielsweise da waren, die noch nie vom Holocaust gehört haben. Als einer der jungen Männer an mich hörte, sagte er, ich kann es nicht glauben. Und er war 24 Jahre alt, er war selber ein Doktorand an einer chinesischen Universität, also wirklich ein intelligenter Mann, ein gut studierter Mann. Aber er ist nach Dachau gekommen, weil ihm jemand geschickt hat und gesagt hat, geh dorthin, lerne. Das war die Gelegenheit für uns auch miteinander ins Gespräch gekommen. Und vielleicht ist das die einzige Antwort, die mir im Moment einfällt, nämlich, dass Menschen wie ihr die Möglichkeit habt, in Austauschprogramme zu gehen, unterschiedliche Länder zu besuchen, sich mit Jüdinnen und Juden zu treffen, auch mit Vertretern anderer Länder ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht irgendwann auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Denn in Wahrheit ist es doch so, wir haben sehr viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt. Auf dieser Veranstaltung waren 60 Vertreter, 60 Jugendliche, die sich natürlich auch die Frage gestellt haben, was ist wichtig, die Familie, die Eltern, Geschwister, die Schule, Freunde, unabhängig davon, aus welchem Land man kommt. So viele Gemeinsamkeiten also. Und wenn man versteht, diese Gemeinsamkeiten zu nutzen und Freundschaften schließt mit Menschen, die ganz anders sind, dann möchte man die auch nicht mehr töten. Und deswegen beunruhigt es mich so, dass der Antisemitismus wieder anwächst. Die kennen uns doch gar nicht, die Antisemiten. Sie kennen uns nicht. Sie wissen nicht, wer Jüdinnen und Juden sind. Sie wissen nicht, was wir denken, was uns gefällt. Das ist wie so ein Mantra, was immer vor sich hergetragen wird. Immer wieder das Gleiche sagen und wiederholen. Manche wissen noch gar nicht mal, wo Israel liegt. Das heißt Wissen, Bildung, sich kennenlernen, einander kennenlernen und dann vielleicht auch solche Foren, wie ihr heute hier habt. Das ist eine ganz großartige Sache. Gute Frage. Was sagt Aaron? Für uns geht es darum, einander kennenzulernen. Etwas, was wir auch immer herausstreichen wollen. Es ist leichter, eine Zahl zu töten, als einen Namen. Es geht um die Vermenschlichung einer anderen Person, um anzuerkennen, dass die andere Person eben auch ein Mensch ist. Wenn man jemanden entmenschlicht, der ihm das Recht auf Menschsein versagt, dann kommt das zu einer Gewaltspirale, die irgendwann nie mehr aufhört. Also, erster Teil meiner Antwort, miteinander menschlich umgehen. Und mit einem TikTok-Kanal kann man das wunderbar hinkriegen. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte über TikTok, denn das wissen doch alle hier, was TikTok ist. Ja, wir verwenden Social Media, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen direkten Gesprächskanal für Überlebende oder mit Überlebenden zu bieten. Es ist einfach so ein überwältigendes Erlebnis, wenn man die tätowierte Zahl auf einem Unterarm sieht. Es gibt viele Universitäten und Schulen weltweit, die gar nicht diese Instrumente haben, die aktuellen Methoden mehr, einen Holocaust zu unterrichten. Es gibt sehr viele, die noch nie einen Überlebenden oder überhaupt nie in ihrem Leben einem Juden begegnet sind. Insofern ist es enorm wichtig, dass wir das nutzen, was wir nun mal zur Verfügung haben. Wie auch Social Media hat sich am Anfang auch ein bisschen komisch angefühlt. Bei TikTok sieht man hauptsächlich Leute, die tanzen. Aber in Wahrheit ist das ein Instrument, was es uns erlaubt, unsere Botschaft zu verbreiten und mit anderen Leuten zu teilen. Das, was wir zur Verfügung haben, müssen wir also nutzen, um dieser Entmenschlichung zu widerstehen und zu zeigen, wir sind alle Menschen. Wie geht man aber um mit Hasskommentaren? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Tja, das kann man unterschiedlich behandeln. Instagram oder TikTok, wer nutzt das? Okay, also praktisch alle hier im Raum. Gut. In unseren Videos über den Holocaust bekommen wir sehr viele Kommentare antisemitischer Natur, die den Holocaust leugnen, ihn verharmlosen. Etwas, was ich hier gar nicht sagen kann, was wir dort lesen müssen, weil das wahrscheinlich gefährlich ist und mir Probleme bereitet, wenn ich sage, diesen Leuten wollen wir keine Plattform bieten. Wir möchten Leute aufklären darüber, was es bedeutet, wenn sie so etwas sagen, aber gleichzeitig lohnt es sich nicht, dass wir diesen Trolls auch noch eine Plattform einräumen. Denn wenn man einmal deren Botschaft repostet, multipliziert, dann gibt es nur noch mehr Zuschauer. Und das ist nur ein Vorteil für die. Das wollen wir nicht. Wenn es also Trolls gibt, die sich jeder Aufklärung und Bildung verschließen, diese muss man ignorieren und ihnen keine Plattform bieten. Wenn es aber jemanden gibt, der wissbegierig ist und den auch mal interessiert, was das dann da ist, dieser Holocaust, was die Bedeutung ist, diejenigen, die noch nie über die Shoah gehört haben und das erste Mal in diesem Video damit konfrontiert werden, tja, für die wäre das Ziel, die Leute mehr aufzuklären.
Thank you. Weitere Fragen?
Ich bin Nils, ich bin 19 Jahre alt und komme auch aus Berlin. Als allererstes natürlich erstmal danke, dass Sie 30 Zeit genommen haben. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Meine Frage an Sie, Frau Friedman, wäre, Sie haben in Ihrem Buch darüber geschrieben und Frau Klöckner hat es auch vorhin erwähnt, dass Sie bereits einmal auf dem Weg zu einer Gaskammer waren und quasi im letzten Moment von der SS aufgehalten wurden. Sind also dem Tod quasi von der Schippe gesprungen. Und da würde es mich mal interessieren, wie das sich jetzt im Nachhinein auf Ihren Umgang mit dem Tod, mit dem Thema ausgewirkt hat und ob Sie da jetzt irgendwie eine andere Sicht drauf haben.
Are you talking when I was a child?
Als ich als Kind war? Als Kind noch? Als ich Kind war? Tja, vielleicht erkläre ich nur mal kurz, was Kinder vom Tod gehalten hatten. Zunächst wussten alle, dass sie den Tod finden würden. Eines darf man dabei nicht vergessen. Ich war ein Jahr alt, als der Krieg ausbrach. Sogar an meinem Geburtstag. Ich bin am 7. September 1938 geboren. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Ich war ein reichliches Jahr alt. Also gerade mal so ein Jahr war ich alt. Ich kenne gar nichts anderes. Und von Anfang an lebten wir in einem Ghetto. Und in einem Ghetto gab es jeden Tag, jede Stunde Schießereien. Tausende Menschen sind gestorben in unterschiedlicher Art und Weise. Insofern war das etwas Normales, Selbstverständliches. Alle wir sind betroffen vom Tod und wir wissen bloß nicht, wann der kommt. Wir haben natürlich mit Kindern zusammengelebt und alle Kinder sagten immer wieder, macht euch bereit, zieht euch an, wir gehen raus. Aber zunächst gibt man uns noch ein Frühstück. Ja, aber wir wussten alle, was das für ein Frühstück sein wird. Denn unsere Nachbarbaracke hatte auch ein Frühstück bekommen. Das haben wir gesehen, wie die gefrühstückt haben. Und plötzlich waren sie weg. Wir dachten also damit, jetzt sind wir an der Reihe. Und tja, ich war dann 6,5 Jahre alt. Da gab es vielleicht auch noch Ältere bei uns im Lager, die schon 8 oder 9 waren, die besser verstanden haben, was da war, was da los war. Und ich dachte, ja, was soll schon sein? Wir verschwinden und kommen nicht wieder. Das war unsere Wahrnehmung. Und in Wahrheit war es dann so, als wir in Richtung der Gaskammern unterwegs waren, hat jemand meinen Namen gerufen. Meinen Namen hatte ich sehr lange nicht gehört. Ich war ja nur eine Nummer. Und da wusste ich, das muss meine Mutter sein. Und sie rief mir zu, wo gehst du hin? Also ich habe kaum ihre Stimme erkannt, aber ich habe gesagt, wir gehen in die Todeskammer. Ins Gas. Und sie fing an zu schreien. Und ich erinnere mich, wir sind dann nebeneinander gelaufen, immer so in Zweiergruppen. Und ich sagte zu meiner Nachbarin, warum weinen denn die? Ich dachte, alle müssen in die Gaskammer. Es war irgendwie sowas Selbstverständliches. Ich kannte nichts anderes. Ich bin ja nie in der Schule gewesen. Hatte nie Spielzeug. Es war eine andere Welt. Eine Frage, wie viele von euch wissen, was der Tod ist und was er bedeutet? Nicht viel, wir wissen, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Und wenn man religiös ist, dann hofft man natürlich, dass man in einen schönen Ort kommt. Die Nicht-Religiösen sagen, okay, der Tod ist das Ende, man ist 60, 70, wie alt auch immer, und Schlussende. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir damals wirklich so sehr gelitten haben wie vielleicht ältere Menschen. Wir haben unser Schicksal schon akzeptiert, die Situation, mit der haben wir uns abgefunden. Das heißt, dieses Warten, wir haben wirklich buchstäblich im Warteraum gestanden. Wir wussten, dass diese Tür mit dem runden Fenster in die Gaskammer ging. Wir kannten das, wir wussten das. Aber die ist nie aufgegangen, diese Tür. Und plötzlich sagt dann man uns, los geht's, zurück. Wir haben uns wieder angezogen, das war Stunden später, wir haben uns wieder angezogen und ich erinnere mich, wie ich wieder zurückgehe und da waren Frauen, die immer noch draußen standen und meine Mutter rief dann, ich hörte sie, was ist jetzt passiert? Und meine Worte an sie waren damals, es hat diesmal nicht geklappt, beim nächsten Mal soll es klappen. So als ob ich mich entschuldigen musste. Irgendwas musste passieren und es ist nicht eingetreten. Und wir wussten bis heute nicht, was passiert ist und warum man uns an diesem Tag nicht vergast hatte. Also die Geschichte des Todes ist eine enorm komplizierte. Hängt auch davon ab, wie alt man ist und wie viel man versteht vom Leben und vom Tod und wie religiös man selber ist.
Es ist wirklich schwer zu verstehen. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ein Kind aufwächst mit dem Tod und nichts anderes kennt. Das ist ja eine allgemeingültige Wahrheit. Man weiß, wenn man in die Schule kommt, 1 plus 1 ist 2. Für Toba war es so, jüdisch sein bedeutet Tod. So einfach ist das. Ohne Emotionen, es ist einfach eine allgemeingültige Wahrheit. Sie war 5 Jahre alt, sie wusste nicht, was es bedeutete, Jüdin zu sein. Sie hatte das Wort gehört und es war für sie einfach eine universelle Wahrheit. Es ist doch interessant. Wisst ihr, was ich gelernt habe über das Judentum, als ich aus den Konzentrationslagern befreit worden war? Ich kam in ein Vertriebenenlager in Deutschland, in Landsberg, in der Nähe von München ist das. Und da habe ich meine Mutter gefragt, was ist das, das Judentum? Da habe ich begonnen, mich damit zu befassen, zu lernen, zu studieren. Und ich lerne immer noch weiter. Bis heute, jeden Morgen um 8.30 Uhr mache ich über Zoom Unterricht. Jeden Morgen, also in meinem Alter, gehe ich zum Unterricht über das Judentum.
Toll. David?
My name is David.
Ich heiße David. Ich bin hier über das Projekt Meet a Jew, organisiert durch den Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Toba, uns hier zu treffen, Frau Friedmann. Und ich möchte Sie Folgendes fragen. Glauben Sie an Gott nach allem, was Sie gesehen haben? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe mir vor ein paar Tagen Gedanken darüber gemacht, wie man das erklären kann. Es ist wie eine Ehe, aber Sie sind zu jung zu verstehen, was Ehe bedeutet. Also vielleicht kein so gutes Beispiel. Also man glaubt und man glaubt nicht. Und die einzige Antwort ist, manchmal. Ich gehe jeden Samstag, jeden Schabbat in die Synagoge. Ich ernähre mich koscher, war hier in Deutschland nicht so leicht. Ich musste immer die Zutatenliste lesen. Also ja, ich würde sagen, ich glaube. Aber bin ich wütend? Ja. Wo war Gott, als die Menschen verbrannt wurden? Wo war Gott, als Säuglinge auseinandergerissen wurden? Ist das ein Gott? Ich nehme an, dass derselbe Gott die Nazis geschaffen hat. Oder vielleicht hat ein anderer Gott die Nazis geschaffen. Ich weiß es nicht. Aber es gibt doch nur einen Gott. Also, Gott hat die Juden und die Nazis geschaffen. Das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich werde unwissend ins Grab gehen. Aber ich bin praktizierende Jüdin. Hitler hat versucht, unsere Religion zu töten. Und ich möchte das Gegenteil leben. Und deswegen mache ich das so. Und deswegen habe ich auch so einen tollen Enkelsohn und andere Enkel. Ich habe 8 Enkel. Also, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Problem, die Religion. Ich denke, Sie kommen auf dieselben Gedanken, wenn Sie über Religion nachdenken.
Das provoziert mich jetzt als bekennender Christ. Würde mich jetzt interessieren, ob im Judentum es ein Leben nach dem Tode gibt, als religiöse Vorstellung. Liebe Frau Friedmann, glauben Sie, dass nach dem Tod etwas anderes auf uns wartet?
Yes, but not the way Christians
believe. Ja, aber nicht so, wie die Christen das glauben. Die Christen machen das ein bisschen realer. Es gibt Gut und Böse, aber wir haben die Tendenz, uns mehr auf diese Welt zu fokussieren und nicht so sehr auf das Jenseits. Also man kann nicht sündigen und schlimme Dinge tun und dann unmittelbar vor dem Tod sagen, oh, es tut mir leid und das war's dann. Nein, so funktioniert das bei uns nicht. Und nicht nur das, wenn ich Ihnen etwas zufüge, Ihnen etwas antue und dann gehe ich zum Rabbi und sage, pass auf, da war dieser Jugendliche, den mochte ich nicht und ich habe ihm was angetan und ich habe jetzt Schuldgefühle, mir geht's schlecht. Und der Rabbi sagt dann, ja, bitte ihn um Vergebung. Ich sage, nein, ich will ihn nicht sehen. Kann ich was anderes machen? Und der Rabbi sagt, nein, nichts. Die Person, die Sie geschädigt haben, ist die einzige Person, die Ihnen vergeben kann. Ich weiß nicht, ob das im Christentum auch immer so ist. Man kann zu einem Dritten gehen, zum Pfarrer oder zum Priester und sagen, ich habe gesündigt, hilf mir. Und er sagt, okay, okay. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie so gemacht. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber so sehe ich das in Filmen jedenfalls. Und dann werden einem die Sünden vergeben. Wir können nicht vergeben. Nur die geschädigte Person kann Sünden vergeben bei uns. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, kann ich den Deutschen vergeben? Nein, ich kann es nicht, weil die Geschädigten, die sind weg. Ich kann nicht in ihrem Namen vergeben. Ich kann nicht im Namen meiner Großmutter vergeben, die erschossen wurde. Also es ist eine andere Art von Religion. Wir sind da vielleicht ein bisschen praktischer, weniger theoretisch. Den Himmel gibt es und ich bin sicher, die Hölle gibt es auch, aber wir befassen uns nicht so sehr damit, weil wir uns mehr mit dieser Welt befassen. Und bei uns gibt es den Spruch auf Hebräisch, Tikkun Olam, und das heißt, reparier diese Welt, das ist dein Job. Mach dir nicht so viele Gedanken über das Jenseits, arbeite hier, um das Leben, um die Welt zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber es spielt in meinem Leben gar keine so große Rolle.
Theologische Grundphilosophie kommen. Ich bin ja religionspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Da gibt es auch den Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Die Evangelien müssen das immer alles selber machen. Die Katholischen dürfen zum Priester gehen. Aber tatsächlich, wenn wir an eine Hoffnung haben an das Leben nach dem Tode oder an eine andere Form, dann treffen wir uns ja. Und dann können wir es ja klären, was Gott uns dann da auf den Weg gibt. Also wir haben ja eine Hoffnung danach, dass wir uns dann sehen und dann miteinander mit Gott diskutieren. Und alles andere teile ich. Wir müssen die Welt jetzt reparieren, heute, nicht später. Und Vergebung und Versöhnung ist eine konkrete Ebene und keine, die man fremd auslagern kann. Sage ich auch an einem Tag wie heute, nicht die Anzahl von Grenzen, die man irgendwo hinlegt, entscheidet, ob man verstanden hat, was passiert ist. Und die Frage ist, ob wir es verstanden haben, was passiert ist. Und nicht, ob wir Grenzen niederlegen.
Any more questions, maybe?
Hello, my name is Arthur. I work in the Jewish Museum here in Berlin.
Hallo, ich bin Arthur. Ich arbeite hier in Berlin im Jüdischen Museum und ich möchte meine Frage auf Deutsch stellen.
Viele Parteien werden faschistisch genannt. In aktuellen Diskursen. Es kommt immer vor, dass man sagt, eine Person oder eine Partei ist faschistisch. Es gibt sogar eine deutsche Partei, wo zum Teil Holocaust-Überlebende sagen, irgendwie so hat es damals auch angefangen. Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören? Und ist es überhaupt okay, so eine Vergleiche zu ziehen? Vielen Dank.
Very scary, isn't it?
Ich finde es gruselig, oder? Möchtest du was dazu sagen? Naja, ich würde zunächst mal sagen, es gibt keinen Vergleich zwischen dem Holocaust und der heutigen Politik. Kein Vergleich passt, denn es gibt keine Regierung, die systematisch diesen Prozess verfolgt. Sie wissen ja, wie das beim Holocaust lief. Also, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ich glaube, das ist eine Frage für dich.
I can also maybe repeat it in English. So, how do you feel?
Vielleicht wiederhole ich die Frage nochmal auf Englisch. Wie fühlt es sich für Sie an, wenn jemand sagt, dieser Mensch, diese Partei ist ein Faschist, die sind wie die NSDAP, die machen das Gleiche? Und es heißt, so fing das damals an. Ist es okay, diese Parallelen zu ziehen? Nein, das ist nicht okay. Das ist nicht okay, weil es Menschen gibt wie Sie. Und deswegen ist es nicht okay. Das sind furchtbare Gruppierungen. Und man muss ihnen Einhalt gebieten, bevor sie größer und stärker werden. Wie mein Enkel Aaron gerade gesagt hat, um einen echten Holocaust zu haben, muss ja die Regierung, muss der Staat involviert sein. Man braucht Streitkräfte. Schauen Sie sich an, wie das bei Hitler war. Er hatte diese riesige Armee. 98% der Deutschen, ihre Urgroßeltern, gehörten dazu. Das waren alles Nazis, egal wie man sich das heute anschaut. Manche mussten zur Wehrmacht, die konnten nichts dafür. Aber ich habe diese Filme gesehen mit Heil Hitler. Millionen in Berlin, in München, überall. Man braucht ein ganzes Land. Und bis jetzt, gut, ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber ich sehe Menschen, die dagegen sind. Ich sehe Menschen, die dagegen kämpfen, wie Sie oder Sie alle, die Sie hier sind, und die Präsidentin und die Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Also nein, es wird nicht passieren. Es ist nur eine furchtbare Zeit gerade und wir brauchen Ihre Hilfe. Wir brauchen Menschen wie Sie, die helfen. Und wenn Sie solche jungen Menschen sehen, Ihre Freunde, dann müssen Sie das Wort ergreifen. Wir brauchen nicht Juden, die uns helfen. Denn wenn uns etwas widerfährt, naja, das ist ansteckend. Hass ist ansteckend. So war das unter Hitler. Er hat ganz Deutschland zerstört. Die reine Zerstörung. Und die Menschen in Deutschland, die kämpfen immer noch damit. Die versuchen immer noch damit klarzukommen. Und Sie sind heute hier, weil Ihre Lehrerinnen und Lehrer und weil die Regierung dafür sorgt, dass Sie die Geschichte kennen, damit sie sich nicht wiederholen kann. Sonst wären Sie heute nicht hier. Und Sie würden das, was Sie tun, Ihre Arbeit nicht machen. Also nein, es ist vielleicht der Anfang, ja. Aber vom Anfang bis zum Ende ist es ein weiter, weiter Weg. Und mit Ihrer Hilfe wird es nicht so weit kommen.
Danke. Ich schaue jetzt mal noch ein bisschen weiter nach hinten. Miriam?
Hello, my name is Miriam. I'm here also as a volunteer.
Hallo, ich heiße Miriam. Ich arbeite auch, oder ich bin hier als Freiwillige im Namen des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und ich habe gehört, dass Sie Ihren Namen geändert haben in Tova, weil das dem Namen Ihrer Großmutter ähnelt. Und wir Juden haben ja diese wichtige Tradition, dass die Namen der Vorfahren an die nächste Generation weitergegeben werden, um das Andenken zu wahren. Was bedeutet Ihr Name für Sie selbst oder auch und auch in Verbindung mit Ihrer Großmutter? Komisch, dass Sie mir diese Frage stellen, denn meine Eltern, warum auch immer, ich glaube, es war wegen dem Krieg, sie haben mir keinen jüdischen Namen gegeben, sondern einen polnischen Namen. Und ich habe meinen Namen gehasst. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen den eigenen Namen hasst, aber das gab mir so ein furchtbares antisemitisches Gefühl, mein eigener Name, weil es ein polnischer Name war. Und als ich an die hebräische Schule ging und dann nach Israel und Amerika, habe ich meinen Namen in Tova geändert. Aber das ist, hat keine rechtliche Grundlage. Meine Schecks stelle ich auf meinen alten Namen aus, nach wie vor. Aber ich nutze meinen Namen, meinen echten Namen, nie. Was das für mich bedeutet, ist, naja, der Name meiner Großmutter begann auch mit T, Tema, und das klingt ein bisschen ähnlich wie Tova. Das ist ein sehr solider, altmodischer, jüdischer Name, und deswegen behalte ich den. Und wenn jemand meinen Namen hört, dann weiß er, dass ich Jüdin bin, und er nennt mich Oma auf Hebräisch. Und das ist also die Verbindung zu meinem Volk. Vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Denise Lücht. Ich komme von der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Und ich wollte mich bedanken dafür, dass Sie Ihre Geschichte so vielen Menschen, zum Beispiel über TikTok, weiter vermitteln und über Ihre Vergangenheit sprechen. Und meine Frage ist, wie war das im familiären Kreis, vielleicht auch an Herrn Goodman? Wie haben Sie in Ihrem engen Familienkreis Ihre Geschichte und Ihre Vergangenheit ja, weitergetragen?
Unser Leben, meine Brüder und ich, sind mit ihrer Geschichte aufgewachsen. Es gab jetzt nicht unbedingt den einen Moment, als wir dann plötzlich den gesamten Holocaust berichtet bekommen haben. Das war Teil unserer Jugend, unseres Aufwachsens. Und wir glauben, dass man auch in der Jugend dann im Holocaust so vermitteln sollte, dass nicht alle Details eingefüllt werden. Also ich habe ihr natürlich auf den Arm geschaut und habe sie gesagt, Oma, was ist das? Und da hat sie gesagt, naja, ich bin damals, als ich jung war, gefangen gehalten worden. Mehr hat sie nicht erzählt. Aber später dann im Alter hat sie immer mehr Details preisgegeben und sagte, nein, ich war beispielsweise in einem Arbeitslager, sagte sie. Und als wir dann älter geworden sind, hat sie uns noch mehr berichtet, bis zur Mittelschule dann. Und dann sagte sie, jetzt ist die Zeit, wo wir gemeinsam nach Auschwitz reisen sollten. Wir sind dann also dorthin und haben dann ihre Geschichte lebendig werden sehen. Sie hat uns dann erzählt, was ihr widerfahren ist. Früher waren das nur die Vorstellungen im Kopf, und das selber zu sehen vor Ort war etwas ganz anderes für mich. Hat das die Frage beantwortet? Also, war immer Teil unseres Lebens. Ich bekomme oft die Frage gestellt, wann hast du das erste Mal vom Holocaust gehört? Es war eigentlich eher andersrum. Nämlich, wann habe ich das erste Mal gehört, dass andere Leute den Holocaust nicht kannten? Ich selber bin in einer jüdischen Welt, in der jüdischen Bildung groß geworden. Und das erste Mal, erst als ich in einer nicht-jüdischen Schule war, habe ich festgestellt, dass Leute vollkommen ignorant waren, den Holocaust nicht kannten. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass jeder das kennt und wissen muss. Und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle wissen, dass mindestens 6 Millionen Menschen umgekommen sind und so weiter. Aber selbst in meiner Highschool, dann habe ich mal gefragt, wer war Hitler? Was ist Auschwitz? Und da kam nichts.
Also,
ist vielleicht ein anderes Thema. Das zeigt eigentlich mal, wie wenig und wie schlecht die Holocaust-Bildung eigentlich funktioniert in vielen Ländern, eben weil auch nicht genügend Ressourcen da sind, um es zu vermitteln. Aber ja, 100% war die Geschichte Teil meines Lebens.
And did you also talk to
Haben Sie auch, Tova, mit Ihren Kindern gesprochen über den Holocaust oder eher mit den Enkelkindern?
I talk to anybody who asks.
Ich habe mit allen gesprochen, die mich danach gefragt haben. Ich bin jederzeit offen für Fragen, für Antworten, was immer die Leute hören wollen. Ich spüre nicht diese überlebenden Schuld, das sogenannte Holocaust-Syndrom, zumindest nicht direkt. Nein, ich finde, ich habe die Pflicht, dass wir diese Überlebenden nicht vergessen dürfen, weil ich aus Zufall überlegt habe. Ich hätte überall auch das Leben verlieren können, an allen diesen Schritten, die mir widerfahren sind. Ich bin aber hier und deswegen erzähle ich jetzt im Namen derer, die das nicht mehr machen können, meine Geschichte. Ich habe selbst mit 6-Jährigen gesprochen. Mit 6-Jährigen redet man natürlich anders. Also Kinder, die gar nicht verstehen, was der Holocaust ist. Und dann sage ich, was Schikanierung ist oder was Mobbing ist. Damit haben wir auch in unserem Land Probleme. Also jemanden verletzen, wenn man ihn nicht mag, sowas. Also diese Sprache verwende ich dann. Und wie gesagt, man spricht mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich, je nachdem, wie viel sie verstehen können. In unserer Familie war es ja so, dass alle eigentlich ihre Geschichte kennen. Wir gehen auch zu den Vorträgen mit, wo sie spricht. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar wichtiger für die dritte Generation, für Leute wie euch, die Geschichte zu kennen. Ihr führt unsere Welt später mal. Wir sind diejenigen, die Atmosphäre der Zukunft schaffen und gestalten. Ihr müsst wissen, was passiert ist. Und je weiter der Holocaust in die Vergangenheit gerät, desto einfacher ist es, ihn zu leugnen. In 10 oder 20 Jahren haben wir vielleicht keine Überleugner mehr. Was, 20 Jahre? Nein, nein, ich kann doch mich nicht hier im Rollstuhl reinschieben lassen. Ja, bis 120 sagen wir immer. Was wollte ich noch mal sagen? Ja, ja, ich bin schockiert, dass ich noch so viele Jahre habe. Ja, aber was ich sagen wollte, wir sind es. Wir sind diejenigen, die die Entscheidung der Zukunft treffen. Und deswegen müsst ihr auch die Botschaft weitertragen und mit der Bildungsarbeit weitermachen und vielleicht auch mit Freundinnen und Freunden darüber sprechen. Ihr seid die Zukunft. Sie haben auch ein Buch geschrieben über Ihre Geschichte, und zwar in zwei verschiedenen Versionen, soweit ich weiß. Eine Version eher für die erwachsene Leserschaft und auch noch eine Sonderversion für die Kinder. Ja, stimmt, habe ich leider nicht mit. Doch, hier ist es. Ha. Ich wusste nicht, dass wir es dabei haben. Ja, dein Buch ist natürlich für ein Weltpublikum, wollten wir sagen. Also deswegen haben wir im Moment auch 18 verschiedene Übersetzungen in Ländern wie Aserbaidschan und China. Gibt es Deutschland, Polen, Ungarn, Russland. Das hier ist die deutsche Übersetzung des Werkes. Wir möchten, dass möglichst viele Leute, dass alle deine Geschichte kennen. Naja, es wäre nicht so wichtig, wenn es die Geschichte einer Einzelperson wäre. Es ist die Geschichte jedes einzelnen Kindes, was damals dort war. Ich bin nur das Beispiel dafür. Wir sind sonntags in Auschwitz angekommen. Wenn ich im Transport an einem anderen Tag gekommen bin, und Sie wissen ja vielleicht, dass die 2-3 Mal am Tag gekommen sind, aus ganz Europa sind die Transporte nach Auschwitz gekommen zur Endlösung, um uns möglichst schnell umzubringen. Wenn ich Samstag früh oder Freitag angekommen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Meine Altersgruppe war direkt für die Gaskammern vorgesehen. Wir waren nutzlos. Sie haben nur Leute am Leben gelassen, die arbeiten konnten, ein bisschen helfen konnten in der Kriegsmaschinerie. Ich bin durch einen puren Zufall hier. Selbst bei meinem ganzen Transport gab es keine Kinder, eigentlich nur 2, ich und noch ein anderes Mädchen, was bereits verstorben ist. Also, ich bin die Einzige, die übrig ist. Viel ist durch Zufälle geschehen, und bei der Lektüre des Buches muss man dann auch verstehen, was das haben sie allen Kindern widerfahren lassen. Es ging nicht um Tova, es ging um alle Kinder. Und dann muss man natürlich auch die Geschichte weitertragen, anderen davon erzählen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ihr Holocaust-Leugner begegnen werdet. Davon gibt es sehr viele. Also für euch ist das eine schwierige Aufgabe in der Zukunft. Und leider ist es so, dass ihr jetzt in dieser unangenehmen Atmosphäre aufwachsen müsst. Eine schwierige Atmosphäre im Moment. Ihr habt aber für euch selber beschlossen, Teil dieser Bewegung zu sein. Und ihr habt viel zu tun. Viel zu tun, um das Gedenken aufrechtzuerhalten und gleichzeitig auch eine warnende Stimme dafür sein müsste, was passieren kann, wenn diese Nazi-Gruppen nicht gestoppt werden. Man muss ihnen Einhalt gebieten, egal wie. Ich weiß auch nicht, da muss sich die Regierung was einfallen lassen, und ich weiß ja nicht, was sie unternimmt. Diesen Leuten muss man einen Riegel vorschieben, denn ich sagte es eingangs, in den 30er Jahren hat man das nicht getan. Deutschland hat es erlaubt, dass dies geschehen ist. Und seit der Zeit hat Deutschland darunter gelitten. Deutschland wurde geteilt, Berlin war geteilt, viele schlimme Sachen sind passiert. Und bis heute versucht Deutschland immer noch mit der Schwere und Last der Geschichte umzugehen. Ihr seid Beispiel von Menschen, die diesen Prozess wieder neu beleben. Der Wiederaufbauprozess ist nicht abgeschlossen. Ihr seid Teil davon.
Regarding the time, is there still time for one?
Eine Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit. Haben wir noch ein oder zwei Fragen vielleicht? Ist das in Ordnung? Für mich vollkommen. Ich kann den ganzen Abend hier bleiben. Mir ist das egal. Wo soll ich denn hin? Ja, gern. Bitte schön, da haben wir noch eine.
Hello, my name is Peter.
Hallo, Peter aus Polen. Während Ihrer Rede sagten Sie, dass es so wichtig ist, dass wir nicht Juden nur in Schubladen denken sollten, nur als Beispiel, sondern dass auch Diskriminierung woanders stattfindet, mit anderen Bevölkerungsgruppen, auch heute. Glauben Sie, dass die Gruppe der Jüdinnen und Juden diejenigen waren, die im Moment den größten Schikanen ausgesetzt sind oder in der Vergangenheit? Oder glauben Sie, dass diese Menschenfeindlichkeit auch gegenüber anderen Gruppierungen stattfindet, um die wir uns kümmern müssten, weil möglicherweise der nächste Krieg möglicherweise nicht mit Juden, sondern mit anderen stattfindet, dass andere Nationen betroffen sein könnten, dass man auch das schon von vornherein unterbinden sollte, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie können wir denn sowas verhindern? Wie können wir das, was so oft schon gesagt wurde, sicherstellen, dass wir, die Vertreter der jungen Generation, wirklich die Welt ändern können? Zuerst muss man sich selber ändern, bevor man die Welt ändern kann. Wie ist die Frage? Warst du schon mal in Israel? Das ist deine nächste Reise. Fahr nach Israel. Denn was ich eingangs ja sagte, dass ihr alle junge Leute auch mal Jüdinnen und Juden kennenlernen müsst. Ihr müsst mit ihnen sprechen. Bist du bei einer Gedenkstätte auch in Polen? Wo ist diese Gedenkstätte? Warum bist du hier mit dem Jugendaustausch? Ja, wir haben ein Projekt in Polen. Von einem Auschwitz-Projekt. Oh klar, also von der Gedenkstätte Auschwitz. Okay. Ja, da kann ich nur sagen, die erste Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht können wir das dann nochmal nachziehen. Aber die zweite Frage ist auch sehr wichtig und das hatte ich eingangs gesagt. Ihr müsst an vorderster Front sein. Wie alt seid ihr denn hier, die Gruppe? Die meisten, ich sag mal 16, 17. Gibt es noch andere älter als 16, 17? 19, 20, 18, 18 plus. Okay, gut. Mein Enkel ist 20.
Okay, so.
Ihr seid jetzt mit unglaublich viel Herausforderung konfrontiert. Jetzt, wenn ihr 18, 19, 20 seid, seht ihr doch, was sich abspielt in unserer Welt. Und um zu verhindern, dass, sagen wir, in Europa etwas passiert, ist, dass man sich mit den Antisemiten auseinandersetzt. Ich würde gerne mit einigen Antisemiten sprechen. Ich würde sie auch mal einladen zum Essen, weil ich mit denen reden will, ob es ihnen Freude macht, ob sie glücklich sind, wenn ich tot bin. Was habe ich denn getan, um den Tod zu verdienen? Hitler brauchte keine Antwort. Was hat er gesagt? Ihr seid Juden, das reicht. Also ihr müsst doch gar nichts machen. Ihr seid. Aber um dieses Gefühl loszuwerden, muss man sich einmal kennenlernen, muss man miteinander sprechen. Und diese Begegnungen wie heute müssen im ganzen Land stattfinden. Junge Menschen in jeder Stadt, in München, in Berlin, in Bonn. Ich weiß, ich kenne natürlich jetzt nicht alle deutschen Städte auswendig. Ihr habt ja so viele hier, so viele Bundesländer. Sind es 16 Bundesländer hier in Deutschland? Wie viele Staaten haben wir? Im Moment noch 50. Ja. Müssen wir mal zählen, ja, wie viele Sterne wir haben auf unserer Flagge, damit wir wissen, genau wie viele Staaten wir haben. Also, viel also, wollte ich damit sagen. So was muss passieren. Menschen wie die Organisatoren, wie Sie hier. Klar sind wir in Berlin, große Stadt, wichtig. Aber wie sieht es denn mit den kleineren und mittleren Städten aus? Dort ist die Bildung vielleicht noch gar nicht präsent. Von denen haben viele möglicherweise noch nie einen Juden gesehen. wünschen ihnen aber den Tod. In Amerika ist ein Buch rausgekommen, man, wie hieß das nochmal? Menschen lieben tote Juden. Und das stimmt. Die Welt liebt tote Juden. Warum? Tja, das wäre meine Antwort. Nimm deinen Job ernst. Wo lebst du? Auch in Krakau?
In Lublin.
In der Nähe von Majdanek. Neben Majdanek, ja. Da bin ich mir sicher, dass man auch da Antisemitismus finden kann. Ja, das ist deine Aufgabe. Tja, deine Aufgabe ist das jetzt, sich darum zu kümmern. Bezahlen kann ich dich nicht. Gehst du zur Kirche? Bist du religiös? Ja? Dann sprich doch dort mit den Leuten in der Gemeinde. Tausch dich aus mit ihnen. Das müssen wir alle tun. Alle von uns und alle von euch. Wenn ihr Sprecher seid, Sprecher für unser Anliegen, und deswegen rede ich auch so gerne in Schulen und spreche mit Schülern, weil die 70, 80 Kumpel haben und Freundinnen und sagt dann, redet drüber, redet mit euren Familien. Wie so ein großer Schneeball. Wir brauchen einen Anti-Antisemitismus als Bewegung. Anti-Antisemitismus. Und das geht nicht ohne junge Menschen. Also mach das. Sprich mit deinem Priester in der Kirche. Wer ist da der Chef bei euch? Priester doch bestimmt. Oder der kommt ja direkt vom Papst bei euch. Irgendwie wird vom Papst eingesetzt. Ne? Einfach mal reden. Das sind sehr einflussreiche Menschen. Sprecht mit den einflussreichen Personen. Im Krieg hat der Papst uns nicht geholfen. Nein, das Gegenteil war der Fall. Ja, hat sich dann irgendwann, nachdem alle gestorben waren, entschuldigt bei uns. Ja, tolle Sache. Die Katholiken waren sehr schlecht während des Zweiten Weltkriegs. Jetzt habt ihr die Chance. Ihr habt die zweite Chance des Lebens als Polen und Polen. Und ihr als deutsche Bürgerinnen und Bürger auch. Ihr kommt ja auch aus unterschiedlichen Teilen aus Deutschland oder aus unterschiedlichen Ländern. Wo kommt ihr alle her? Du.
Ja. What country?
Welchem Land? Polen auch? Ja, genauso.
Ich würde gerne noch eine politische Ergänzung machen. Meine Überzeugung, seit der Zerstörung des Tempels und der Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus ihrer ursprünglichen Heimat, geht der Antisemitismus, der Hass auf Juden immer einher. Und in allen Zeiten hat es immer wieder die Wellen gegeben, wo der Jude an allem schuld war. Bei uns hier im Mittelalter die Pest war der Jude schuld. Wurde alles umgebracht. Dann gab es Zeiten, da waren Jüdinnen und Juden willkommen, weil sie eine Bereicherung waren. Viele Fürsten haben auf einmal Jüdinnen und Juden gezielt angesiedelt. Dann gibt es eine Periode von Entwicklung, weil Jüdinnen und Juden auf der Welt weiter vernetzt waren. Und dann kommt wieder der Hass, Missgunst, Neid. Also das ist periodisch. Deswegen teile ich erstmal das, was Tova Friedman sagt, Anti-Antisemitismus. Ich bin evangelisch, Martin Luther. Martin Luther war als alter Sack ein schlimmer Antisemit. Seine Schriften waren schlimm antisemitisch. Auch darüber haben wir in Thüringen geredet. Und wir haben auch diesen Teil, der verankert ist und auch tief in der christlichen Theologie getragen ist, immer wieder thematisiert. Das ist das Verhältnis sehr spezifisch auf Jude sein. Aber die Frage von Ausgrenzung und Zerstörung ist kein isolierter Vorgang auf Jüdinnen und Juden. Ruanda, Hutis und Tutsis. Es beginnt mit dem, was Tova Friedman vorhin gesagt hat, der Entmenschlichung. Der andere wird entmenschlicht, er wird entpersonifiziert. Und es ist das, was vorhin Julia Klöckner gesagt hat, warum Paragraph 1 unserer Verfassung so wichtig ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Des Menschen, nicht des deutschen Menschen. Des Menschen, universell, aller Menschen. Die Würde, jeder Mensch hat die gleiche Würde. Und deswegen sind die Konflikte, die wir gerade haben, ich beschäftige mich aktuell mit Syrien, den Kurden in Rojava und Kobane. Es ist furchtbar, was da geschieht. Die Drusen, die gerade angegriffen werden, die Aramäer. Es leben heute, Aramäisch ist die Sprache, die Jesus Christus gesprochen hat. Es leben heute in Berlin mehr muttersprachliche Aramäer wie in der ganzen Türkei. Hier in Berlin sind heute mehr Aramäer, weil sie vertrieben worden sind. Das ist aber der Unterschied zum Holocaust. Das sind immer verbunden mit Massenmord, Vertreibung, Entrechtlichung. Der industrielle Massenmord, das ist der Ingenieurmeister aus Deutschland. Paul Celan hat gesagt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Deswegen habe ich gesagt, die Ingenieurleistung von Topf und Söhne konnte man ansehen, konnte man besichtigen. Und die haben immer, die haben alles Mögliche gebaut. Die haben die Verbrennungsöfen gebaut, die haben Speicher für Mälzereien gebaut, die haben ganz normale Öfen und Heizungsanlagen gebaut. Aber ihre Spezialität waren auf einmal die Verbrennungsöfen von Auschwitz. Auf die waren sie besonders stolz. Stolz. Das war nicht irgendwas Geheimes, Verdecktes. Das war tief verinnerlicht, indem man gesagt hat, das sind doch gar keine Menschen. Die Entmenschlichung, darauf hat Tova Friedman hingewiesen, die Entmenschlichung ist die Grundvoraussetzung, um andere zu zerstören. Und die besondere Geschichte von Jüdinnen und Juden geht über eine ganz lange Periode. Aber die aktuellen Konflikte in der Welt, im Sudan sind es arabische Stämme, die im Moment die afrikanischen Stämme umbringen. Dazu kommt, der eine Teil ist muslimisch, der andere Teil ist christlich. Hat mit unserem Gott gar nichts zu tun. Da wird Gott missbraucht. Da geht es darum, welcher über wen die Macht hat. Man lässt die anderen einfach im Moment gerade verhungern. Das Ende des Osmanischen Reichs geht damit einher, dass die Armenier in die Wüste gejagt worden sind, gezielt, zum Verdursten und Verhungern. Massenmord, Völkermord. Dasselbe haben die Deutschen gemacht, als sie in Deutsch-Südwest waren, indem sie die dortigen afrikanischen Menschen in die Wüsten gejagt haben, zum Verdursten. Deswegen, es geht darum, ob wir begreifen die Universalität. Dafür bin ich Julia Glöckner heute sehr dankbar, dass sie in den Mittelpunkt aller Fragen zuerst den Artikel 1 des Grundgesetzes gestellt hat. Und wer den in Frage stellt, der stellt alles andere in Frage. Deswegen, es ist, was wir erleben, ist keine Rückkehr vom Holocaust. Was wir gerade erleben, ist der Beginn der Entmenschlichung, in dem andere herabgewürdigt werden. Da wird die Regenbogenfahne herabgewürdigt, da wird das Schwulsein herabgewürdigt, da wird die andere Hautfarbe herabgewürdigt, da wird auf einmal diskutiert Remigration und wird gesagt, das meint doch nur, ich habe so Diskussionen mit der AfD geführt, dann wird dir geantwortet, wir meinen ja nur, dass die Deutschen, die gegangen sind, zurückkommen sollen. Das war eine interessante Umdrehung dessen, was ich bisher verstanden habe, was Herr Sellner immer sagt. Und für mich ist eben das Herabwürdigen, wenn das beginnt, wenn die Einteilung zwischen wertem und unwertem Leben auf einmal wieder im Raum steht. Wenn es heißt, wir wollen keine Behinderten in der Schule haben, Inklusion wollen wir nicht. Originalzitat, Herr Höcke, im Sommerinterview. Das heißt, ich versuche nicht, andere herabzuwürdigen. Ich versuche nur zu zitieren und zu sagen, man kann es hören, man kann es lesen, man kann hineingehen und diese Fragen diskutieren. Und man muss auch sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Weil heute hatten wir ja sehr viele anwesend, die auch geklatscht haben. Und da sage ich, wenn ein Funken von dem, was Tova Friedman gesagt hat, in den Herzen ankommt, wäre das für mich ein großer Gewinn. Weil wir müssen auch aufpassen, dass wir selber nicht entmenschlichen. Und die Welt von TikTok und digital ist so, also ich sehe mir jeden Tag alle Beleidigungen auf meiner Seite an. Ich habe meine letzten Tage dokumentiert, wo ich war, was ich gemacht habe, wo ich mit euch zusammen bei den Zwangsarbeitern in der Ausstellung war. Darunter kommen dann, hau ab, du Arsch und all solche Sachen. Und dann sage ich, das lasse ich in meine Seele gar nicht mehr rein, weil die digitale Welt eben auch gefüllt wird von Leuten, die nur mit Hass und Hetze unterwegs sind. Und von denen dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Und deswegen mit einem Stück weit freudigem Herz entgegengehen und freundlich aber deutlich sagen, entmenschlichen geht gar nicht. Und Religionsfreiheit und Religionsgewährheit ist universell. Das meint alle. Und deswegen gibt es ja auch keine Unterscheidung zwischen besser und schlechter. Da habe ich immer ein großes Problem, wenn das in so eine Einteilung kommt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, mit Blick in die Welt gäbe es noch viele Themen, über die wir heute sprechen könnten. Und es wird auch viele Herausforderungen geben, auch eben gerade für die junge Generation. Aber ich denke, Sie haben uns heute einiges mitgegeben, was uns nachdenklich gemacht hat, aber auch viele Impulse, auch viel Ermutigendes. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank an Sie alle. Frau Friedman, Herr Goodman, Herr Ramelow, danke, dass Sie hier waren, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich denke, es ist wirklich nochmal ein Highlight gewesen am Ende dieser Jugendbegegnung. Vielen herzlichen Dank dafür.
Thank you.